Herzlich willkommen zu Lambert Klamrer Jazz, einer sehr besonderen Folge. Ich möchte die Zahl, also die Nummer dieser Folge diesmal nicht ansagen. Es hat Gründe und es hat viele Gründe. Erstens, wir haben wahnsinnig schlechte Laune und zweitens lässt sie sich nicht so richtig ansagen. Ich möchte was Trauriges spielen, während du uns erstmal davon berichtest, was passiert ist.
Also, wer hätte das gedacht, dass es jemals passiert, aber in diesen Zeiten, wo Speicher, digitaler Speicher knapp ist, gehen Daten verloren. So auch die Audiospuren der letzten Folge. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt eine Folge, und es war eine fantastische Folge, die leider unwiederbringlich im Äther verschwunden ist. Wir werden sie nicht rekonstruieren können, so viel ist jetzt sicher. Ihr werdet nie erfahren, wie wir es beim Brett Mehldau Konzert fanden, was wir so über Tontechnik denken und über Beschallung großer Räume, kleiner Räume und auch nochmal investigativ, was so eigentlich uns musikalisch bei der Europawahl beschäftigt. Auch das werdet ihr leider nie erfahren.
Es war wirklich eine ganz, ganz, ganz fantastische Folge, die wir aufgenommen haben gestern.
Ja.
Und Felix war das erste Mal in seinem Leben auch wirklich richtig gut vorbereitet. Er hat eine riesengroße Recherche gemacht über die Musikgeschmäcker der Bundestagsabgeordneten und da hat er wirklich ganze Arbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Ich durfte raten, du wusstest Bescheid, die Rollen waren klar verteilt. Ich habe gute Witze gemacht auch, wie zum Beispiel erinnerst du dich an diesen lustigen Witz mit den Grünen, die jetzt das Abtempo-Verbot im Jazzclub durchsetzen wollen. Mhm. Das war so witzig, alle haben gelacht.
Ja, besonders wir beide.
Ja, vor allem wir beide. Wir fanden es auch sehr lustig, als den anderen Witz, den ich auch vorbereitet hatte, mit dem Fangesang beim Hertha BSC über Giant Steps. Hertha BSC. Oh, fand ich das witzig. Du hast auch total dich schlapp gelacht. Ja. Das ganze Publikum ist durchgedreht. Leider werden das jetzt niemand jemals hören können. Also das nicht mit uns teilen können. Was wir über Tontechnik denken, was wir über die Tontechnik im Konzerthaus in Berlin denken. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil da haben wir schon ein bisschen gelästert. Wenn das jetzt nicht unbedingt veröffentlicht wird. Also das tat mir im Nachhinein auch ein bisschen leid, weil das sind ja schon auch Kollegen, die Tontechniker im Konzerthaus. Deswegen, also von daher gut, aber es war wirklich eine ganz großartige Folge. Und ich weiß nicht, wie wir diesen Standard jemals wieder so, also wie die Messlatte wieder, du weißt nicht, ich kenne die ganzen Redewendungen gar nicht mehr, wie man, nee. Ich weiß gar nicht, wie man meine Enttäuschung ausdrücken soll.
Es wird ein einziges Gestotter.
Ja.
Wir wissen nicht, wohin mit uns.
Wir wissen wirklich nicht, wohin mit uns. Einfach schlechteste Laune. Und du hast ja zusätzlich zu der File, die jetzt nicht auffindbar ist, auch noch die restlichen Files auf deinem Computer komplett in Sand gesetzt.
Ja.
Das heißt, sämtliche Theaterproduktionen müssen leider jetzt ohne dein Playback auskommen.
Ja.
Auch das ist natürlich schade.
Wir sind ja beide Mac-User, ne?
Mhm.
Macintosh. Und da gibt es so ein Programm, das heißt Clean My Mac. Kennst du das?
Habe ich auch.
Hast du auch? Benutzt du das auch manchmal?
Ja, manchmal, ja. Aber
ja,
ich verklick mich halt nicht. Ich bin ja nicht Alice Weidel.
Ja.
Ich kann mit der Maus nicht verrutschen.
Ja, ja.
Ach nee, das war die andere von der AfD, die mit der Maus verrutscht ist.
Beatrice von Storch?
Die von Storch ist mit der Maus verrutscht, ja.
Ja, ja. Oder Till Schweiger ist auf der Tastatur ausgerutscht.
Das passiert auch mal.
Ja, ja. Also, aber ich wirklich in Höchstform, Podcast zu Ende. Ich mache alles gleichzeitig, Kollege am Telefon. Es wird noch schnell eine E-Mail geschrieben. Es werden die Files ins Ableton geladen zum Schneiden der Superfolge. Ich denke, scheiße, der Rechner ist voll, ich brauche Speicherplatz. Ich bin natürlich on the edge wieder, fast der ganze Speicher belegt. Öffne Clean My Mac, betätige die Dateilupe. Denkst du, oh, jetzt hier nochmal schnell 2, 3 große WAVs löschen. Einmal verklickt, nicht aufgepasst und die komplette Ableton User Library ist im Beginn sich aufzulösen vor meinen Augen. Abbruch, 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 Rekonstruktionstools, die immer noch laufen. Also, ich übe mich jetzt die letzten, sagen wir mal 21 Stunden in Schadensbegrenzung. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber naja.
Diese Folge ist wahrscheinlich einfach weg. Also ich habe noch die leichte Hoffnung, dass sie irgendwann in deinem komischen Rekonstruktionsprogramm, die du im Darknet jetzt runtergeladen hast,
ja,
dass da also jetzt auch diese File irgendwie wieder auftaucht.
Ja.
Weil mein Anteil dieser File ist natürlich schon ab in der Cloud.
Ja.
Also das heißt, du könntest auch einfach deinen Teil nochmal neu einsprechen, so ganz so zu tun, als wäre es ganz spontan.
Ja.
Und dann, ja, oder wir laden halt nur die Hälfte des, ne, nur meinen gesprochenen Anteil, ja, in die hoch. Mal gucken, wie interessant das die Leute finden.
Ja.
Aber genau, du bist ein guter Schauspieler. Also ich finde, du könntest auch so drauf einwirken und durch so einen guten Schnitt auch so tun, als.
Ja.
Also, weißt du, einfach nochmal alles, was du gesagt hast, versuchen nur zu rekapitulieren und nochmal neu einzusprechen.
Ja, wir werden sehen.
Also allen Leuten, denen ich davon bisher erzählt habe, die meinten, mach das doch so, ist doch kein Problem.
Ja, auch mir wurde der Vorschlag schon unterbreitet, das kann ich dir sagen. Ich halte das für schwierig umzusetzen.
Andere, es hat ein krasses Editiergewitter, so, aber es ist natürlich möglich. Also.
Ja, ja, andere Frage. Ja. Wir spielen jetzt ja mit offenen Karten. Es hätte ja im Vorfeld noch die Option gegeben, wir tun so, als sei es nie passiert und unterhalten uns nochmal über genau dieselben Sachen und spielen dann.
Ja, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja.
Also weil es war ja wirklich eine spontane Folge. Du hast mich komplett überrascht mit diesem Musikgeschmack der Politiker und so. Und das war ja, es hat ja Spaß gemacht, da auch irgendwie Quiz zu raten und so. Und jetzt so zu tun, als wüsste ich das alles nicht und würde nochmal, also jetzt kenne ich ja die ganzen Auflösungen auch und wir wissen mittlerweile, dass Markus Söder und Christian Lindner den besten Musikgeschmack im Bundestag haben. So, nochmal so das so zu analysieren und dann so zu tun, als wäre das jetzt die neueste Erkenntnis. Dabei wissen wir das seit gestern ja schon längst.
Ja, ja.
Ja, das wäre halt totales Schauspielerei gewesen. Da sind wir ja also auch nicht vom Fach, so, ne?
Nee.
Ja, andere Leute, die das besser können. So.
Echte Schauspieler.
Ja, echte Schauspieler. Aber man könnte natürlich einen Schauspieler beauftragen oder vielleicht gibt es ja draußen jemanden, den Unpros, der quasi die Hälfte dieses Podcasts, des verlorenen Podcasts, meinen Anteil jetzt nimmt. Und sich den anderen Teil dazu denkt.
Ja.
Oder? Das könnte man ja irgendwie als Aufgabe mal so ein bisschen an die Impros weiterleiten.
Ja.
Also, wer hat Bock, diesen Podcast zu vervollständigen? Wir können das ja auch nicht mal alles selber machen.
Nee. Das ist einfach. Das können wir wirklich nicht. Wie verhält sich denn bei dir mit Datensicherung? Ist das ein Thema für dich?
Ja, ich habe die Cloud.
Du hast
die ja, ich habe die Cloud. Wenn ich irgendeine Projekte sichern will, dann geht der ganze Ordner samt das Logic-File und die ganzen Files dazu geht in die Cloud.
Ja. Ich mache es ja immer so, ich speichere unsere Folge auf der Festplatte und lade dann, je nachdem wer von uns schneidet, das File in unsere Cloud.
Ja.
Das habe ich aber gestern nicht gemacht. Sondern hab's
also
einfach liegen
zusätzlich
lassen.
Könnten wir auch einfach Handys laufen lassen. Das haben wir heute schon wieder nicht gemacht.
Ja.
Das hatte ich auch schon mal dir vorgeschlagen.
Ja, ich finde, es ist immer so freudlos, wenn man so einen Podcast hört. Und dann heißt es, leider kam es bei der Aufnahme zu technischen Schwierigkeiten. Zum Glück haben wir ein Handy-Backup. Und dann klingt eine Person so glasklar durch das tolle Mikrofon und die andere so wieder durch den Volksempfänger. Da wird der Hörgenuss doch stark geschmälert, würde ich sagen.
Es wäre mir immer noch lieber gewesen als die Situation jetzt, muss ich dann ja auch sagen. Also lieber jetzt die Handyaufnahmen, die sind ja auch nicht so schlecht.
Nicht so schlecht, nein.
Okay, das bringt uns natürlich mal aus gegebenen Anlass zu folgendem Thema. Technisches Versagen in der Popkultur. Was ist da so dein, das ist dein einschneidendstes Erlebnis? Außer der Aktion gestern jetzt.
Ich muss sagen, ich bin da gefühlt eigentlich von verschont geblieben. Aber wer kennt es nicht? Man steht auf der Bühne und irgendein Patchkabel auf dem Effektboard gibt den Geist auf. Dann wird geruckelt und Fehlersuche. Troubleshooting, sagen wir ja dazu. Und ja, meistens geht's dann irgendwann wieder. Aber ich glaube, ich habe auch schon alles durch. Amp kaputt. Bassbuchse kaputt, eine sogenannte Knatterbuchse nennt sich das.
Ja.
Ich gehe aber auch dazu über, dann eher, also gerne, wenn es geht, irgendwie noch vielleicht einen zweiten Bass dabei zu haben oder irgendwie zumindest einen Weg, um im Notfall nochmal irgendwie einen Klang rauszukriegen. Aber ich meine, man kennt's, ne? Irgendwas ist kaputt und die kleinen fleißigen Mäuschen bewegen sich in Richtung Bühne, es wird an Kabeln gewackelt. Was ist da kaputt? Was ist hier kaputt? Und irgendwann geht es dann doch wieder. Hast du irgendwas Spezielles im Kopf, wo es bei dir mal so richtig nach hinten losging?
Naja, die angesagten Indie-Bands der 10er, 0er und 10er Jahre hatten ja immer Halbplayback auf der Bühne.
Ja.
Das heißt, weil so viel zu Hause produziert wurde, die ersten, wie heißt das?
Bedroom Productions.
Ja, das waren wir, lange vor Billie Eilish. Und dann mussten wir natürlich diese Produktion mit auf die Bühne nehmen. Und die Festplatten waren eigentlich noch gar nicht so richtig dafür ausgerichtet, den Vibrationen standzuhalten. Und da kam es öfter mal zu Ruckeleien im Playback. Und das ist natürlich für einen Drummer äußerst dumm.
Ja, ja.
Wenn man halt auch noch mit Triggern arbeitet, die ja auch über das über den Rechner irgendwie noch zusätzlich connected waren und so. Und das war ärgerlich, wenn sowas passiert. Und es passierte oft so bei starken Bassvibrationen auf der Bühne.
Ja.
Also und mittlerweile haben aber sich die Prozessoren und die Festplatten irgendwie deutlich verbessert, die Arbeitsspeicher so, dass das halt, glaube ich, jetzt kein Thema mehr ist. Aber es ist öfter mal passiert tatsächlich. Ich erinnere mich allerdings auch an ein Festival, an dem wir beide teilgenommen haben mit der Gruppe Lambert.
Ja.
Und zwar das Immergut.
Ja.
Vor einigen Jahren, ich glaube 2017. Wir haben ein tolles Konzert gespielt, ohne jegliche technische Mängel.
Ja.
Aber nachts saßen wir in dieser wunderbaren Backstage-Area, wo man so mitten im Wald sitzt. Das ist wirklich sehr schön dort. Hatten Spaß mit unseren Kollegen und dann fiel der Strom aus.
Ja.
Das ganze Festival hat Stromausfall gehabt und die Bands, die noch spielen hätten sollen, ich glaube darunter fiel diese, wie heißt denn dieser Kölner Houseband, die immer live, Kölner Live-Houseband.
Keine Ahnung.
Früher von Beat, 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 der Sänger.
Roosevelt.
Roosevelt, genau.
Ja.
Die konnten dann nicht mehr spielen zum Beispiel. Also es waren mehrere Bands, die dann ausfielen. Ich erinnere mich an diese wunderbare Atmosphäre. Man hatte endlich Ruhe.
Mhm.
Alle Leute, die im Backstage-Bereich im Wald saßen, dachten so, ach Mensch, auch mal ganz nett so hier im Dunkeln im Wald.
Ja.
Es gab noch Getränke, sie waren noch gekühlt und so. Und irgendwie erinnere ich das als schönes Happening. Es war irgendwie gute Laune. So, natürlich schade, dass man die Bands nicht mehr sehen konnte, aber ich glaube, sie wurden alle noch bezahlt. Also ist ja nicht deren Schuld.
Nö, nö.
Ja. Und genau, das war natürlich ärgerlich für das Publikum. Ich erinnere es eigentlich eher als schön.
Endlich mal Ruhe.
Endlich mal Ruhe, ja, genau. Und so halt so ein gemeinschaftliches Erlebnis, so ne, im Wald im Dunkeln zu sitzen und so, ist irgendwie, ich glaube, hatte das Gefühl, es fanden viele total entspannt. So. War so ein entschleunigtes Erlebnis.
Mhm.
Ja, keine Ahnung, nee, aber so Fails auf der Bühne, alles Mögliche. Ich weiß, dass wir mal in Osnabrück bei so einem Festival gespielt haben und dann wollten wir zur Zugabe zurückkommen, aber die Tür zur Bühne hin war dann verschlossen.
Oh!
Und dann mussten wir so ganz ums Gebäude rum, das Publikum klatschte wie wild und wir mussten so ganz ums Gebäude rum. Es dauerte halt ewig, um halt wieder dann durchs Publikum auf die Bühne zu kommen und halt bei, ne, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann halt quasi die Bühne wieder fast erreicht hatten, hatte das Publikum fast aufgehört zu klatschen, weil sie dachten, na gut, die kommen eh nicht mehr.
Aber ihr kamt.
Ja, das war natürlich super peinlich und wir so, ah ja, jetzt sind wir hier doch noch. Ja. Das war natürlich irgendwie das wirklich denkbar schlechteste Timing, was so eine Pop-Performance überhaupt haben kann. Ja.
Ja, ich hatte mal, das war dann nach dem Konzert in einem kleinen Berliner Club. Ich sag mal besser nicht welcher, ich weiß nicht, ob das verjährt ist. Da war ich so nach dem Konzert, hing ich da im Backstage rum, noch mit irgendwie so einem Typen, den ich auch nie wieder gesehen habe, irgendwie auch so ein junger Label-Typ, wir hingen da so ab und wollten dann irgendwie rausgehen und schafften uns das irgendwie durch zwei zufallende Türen in diesen Backstage-Bereich einzuschließen. Und es war irgendwie schon relativ späte Stunde unter der Woche.
Ja,
und dann waren wir da eingesperrt und das ist tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mal eine Tür aufgetreten habe.
Ah, okay.
Und dann konnten wir uns in den Hinterhof abseilen und ich natürlich schlechtes Gewissen, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und der wirklich gut gelaunte junge A&R sagte, ey geil, ich erzähl einfach, ich war das. Voll die coole Story.
Ja. Okay, ja genau. Sich selber eingeschlossen habe ich auch mal in so einer Künstlerwohnung in Hannover, war ich der Letzte und irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin irgendwie einen anderen Weg rausgegangen als die anderen und dort gab es eine Zwischentür, die dann nicht wieder aufzumachen war und der Haupteingang nach draußen hin war auch nicht aufzumachen. Das heißt, ich war so in so einem Zwischenraum gefangen. Ich erspähte aber ein Fenster, was ungefähr in der Höhe des Erdgeschosses, ein bisschen höher, also wie nennt man sowas?
Hochparterre.
Hochparterre war vielleicht ein bisschen höher, also vielleicht sogar erster Stock schon.
Ja.
Und dann erinnerte ich mich an den Bandbus, der zu der Zeit recht hoch war. Und ich hatte die Möglichkeit einfach dann genau die Band anzurufen. Die fuhr dann tatsächlich mit dem Bandbus direkt vor dieses Fenster. Ich kletterte da irgendwie rauf und konnte mich dann halt quasi durch dieses Fenster retten auf das Dach des Bandbusses. Ja, genau. Und da kam ich dann eben runter. Aber ja, dass solche Sachen überhaupt passieren, ich denke dann immer, können ja eigentlich nur die Veranstalter schuld sein. Man selber nie.
Nein. Natürlich nicht.
Ja.
Wie ist es mit Autopanne?
Autopanne? Hatten wir auch schon mal, ja. Also Benzin alle und sowas.
Ja, Benzin alle auf der Autobahn.
Ja, ja, genau. Und da muss man hatte ich auch schon mal. Und da musste man wirklich wie in dieser alten Aral-Werbung mit so einem Kanister zur nächsten Tanke laufen und so.
Ja, beziehungsweise bei uns kamen dann, die gelben Engel kamen dann. Der, oder ein gelber Engel mit so einem kleinen Benzinkanister. Und dann fuhren wir mit dem zur nächsten Tanke und da wurde wieder vollgetankt.
Ja, normalerweise passieren halt derartige Fails natürlich in einem eher so unprofessionelleren Rahmen. Aber ich habe auch in einer sehr unprofessionellen Band früher gespielt.
Ja.
Wir sind ja auch durch ganz Europa getourt und wirklich von einem Fail in den nächsten.
Ja. Ja, das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet. Ne? Das ist ja eigentlich die schönste Zeit deines Tourlebens. Das war so eine, ja, so eine Jazz, so ein Jazzquartett, ne, wo ihr so fetzigen Jazz gespielt habt.
Ja,
und habt ihr
so
wirklich
Indie-Rock-Jazz, irgendwie sowas.
Und, ne? So, und da habt ihr wirklich in jeder Gießkanne habt ihr gespielt, in ganz Europa, rauf und runter.
Ja, wir haben genau in jeder Gießkanne gespielt und es waren so ganz unterschiedliche Konzerte. Manchmal wurden wir auch irgendwie supported von, was weiß ich, dann dem Goethe-Institut in Frankreich oder so, die dann irgendwie auch mal zwei gute Gigs irgendwie mit Hotel uns klar gemacht haben und wir dachten, wir hätten es geschafft. Und am nächsten Tag mussten wir schon wieder in Ulm vor dem Saustall irgendwie pennen, bis der Veranstaltung kam oder so. Also ich erinnere mich auch an so mehrere Fahrten durch die Nacht. Also man musste halt oft, um halt das nächste Venue zu erreichen, halt direkt nach dem Konzert abbauen. Ich weiß, dass wir in Hamburg die Astra-Stube hatten wir gespielt und mussten direkt weiter, weil wir am nächsten Mittag spielen wollten in dem Patentamt von Den Haag.
Oh,
ja, keine Ahnung, wie wir diesen Gig bekommen hatten, aber er zahlte 300 Euro für die in der Mittagspause für die, die Leute, die ja die Patente herstellen und so, und die wollten wir natürlich gerne bespielen. Außerdem war es direkt auf dem Weg zu einem etwas besser bezahlten Gig in Luxemburg, den wir auch wahrnehmen wollten. Aber wir mussten halt die Nacht durchfahren und es war dann am nächsten Morgen so, dass wir halt dort einfach im Bus gepennt haben. Und dann irgendwann den Veranstalter angerufen haben und der meinte, oh, ihr seid schon da. Und wir sagten, ja, wir sind ein bisschen früher losgefahren. Und dann sind wir irgendwie am nächsten Tag nach Luxemburg, haben da gespielt in auch so einem ganz netten, vergessen wie das hieß, Liquid, auch ein ganz netter Laden. Und mussten aber am nächsten Tag dann wieder in Nantes in Frankreich spielen. Und das ist halt auch einfach nicht zu machen, wenn du tagsüber reist, also taten wir so, als hätten wir einen Nightliner, den wir halt aber selber fahren mussten. Und da war natürlich, dann mussten wir natürlich uns abwechseln, also alle pennten irgendwie, aber vorne die beiden hatten Sabbelpflicht, damit der Fahrer nicht einschläft.
Ja.
Und deswegen gab es auch immer die Pflicht halt auf Deep Talk. Also man musste immer irgendwie über Bettgeschichten oder irgendwie die aktuellen Freundinnen und Partnerinnen und Partner irgendwie sich austauschen, damit der Fahrer auch wirklich wach bleibt. Auch wenn der Fahrer selber gar keinen Bock drauf hatte, sich besonders offen zu zeigen. Trotzdem, es musste halt, genau, es war halt, das gab so Tourregeln, es musste halt Deep Talk gehalten werden. Und wir wurden in Bayern immer angehalten.
Ja.
Natürlich, wenn du halt über die Grenze fährst, nach Franken runter. Ich glaube, bei Hof hocken sie immer. Wir wurden immer angehalten, manchmal so direkt zweimal hintereinander und wir kannten schon den Flex, um sich bei dem Polizisten einzuschmeicheln, nämlich weil das ja Franken ist, muss man halt die Bad Cops gleich darauf ansprechen, dass es doch hier Franken ist und gar nicht Bayern und so. Und da weiß man immer, das sind ja stolze Franken, die eigentlich gar nicht zu Bayern gehören wollen und so. Und da hatte man dann immer schon ganz gute Karten, dass sie einem das Auto nicht ganz komplett auseinandernahmen. Und dann sind wir irgendwie echt einfach mal so 10 Kilometer weitergefahren, wurden wieder angehalten. Und dann haben wir gesagt, nee, wir fahren vorne bei ihrem Kollegen, dem Franken. Und hat halt haben gesagt, sie sollen da anrufen. Und dann haben sie uns wirklich davonkommen lassen. In beiden Fällen hatte unser Saxophonist Hasch mit dabei.
Haschgift.
Ja. Aber wurde nicht erwischt. In Weimar wurden wir angehalten, weil genau dieser Kollege mit einer Banane auf einen Polizisten gezählt hatte. Und das fanden die irgendwie nicht so witzig. Er erklärte, dass er aber im Zirkus arbeitet. Das stimmt, er hatte wirklich im Zirkus gearbeitet und hat als Beweis, dass das halt nicht eine schlechte Ausrede ist, dann sofort die nächste Laterne genommen und ist dann daran hochgeklettert, wie so ein Äffchen.
Ach, guck
und
mal.
Sie haben uns dann nur 10 Euro fürs Falschparken abgenommen, aber genau, dass wir sie mit einer Banane beschossen hatten, fanden sie dann irgendwie dann doch auch ganz lustig. Polizisten haben nämlich auch mal Humor.
Natürlich.
Man muss nur richtig mit ihnen reden. Also es ist schon. Und dann gab es diese, was weiß ich, 1000 Doppel- und Dreifachbuchungen so im noch besser Leben, meistens in Leipzig, so wo halt auf einmal irgendwie 3 oder 4 Bands am Abend auftauchten und der Booker dann sagte, oh, da habe ich mal einen Fehler gemacht und so. Und naja, so lernte man sich wenigstens kennen.
Ja, stimmt, die gute alte Doppelbuchung, ne?
Also. Ja, so nervig, wo man denkt so, ey, wie schwer kann es sein? Du hast einen Kalender, trägst deine Band ein, so, wie schwer kann es sein, dass da auf einmal so 4 auftauchten? Wir hatten echt manchmal so eine Aber genau, ich habe dadurch eine englische Band, ich glaube The Spanish King, kennengelernt, die später ein Lied nach meinem bürgerlichen Namen benannt haben.
Wirklich?
Ja, das, also jetzt weiß natürlich keiner, wie ich heiße,
ja.
Aber für Leute, die es wissen, die können mal diese Band, ich glaube Spanish Kings hießen die,
okay,
ausfindig machen. Das war so eine folkige Shanty-Band, ein bisschen Rock-Shanty, irgendwie aus irgendwo in England, keine Ahnung, vergessen. Nette Leute. Und weil wir uns da, glaube ich, ähnlich beschwert hatten beim Booker und ich da vielleicht ein bisschen lauter geworden bin mit den richtigen Argumenten.
Ja, wirklich? Du hast den Booker zusammengeschrien.
Ich war nicht immer so ein relaxter Typ, wie ich es jetzt bin.
Ach so.
Ich meine, heutzutage als Podcaster hast du es natürlich leicht, so, ne? Du
sabbelst
ein bisschen ins Mikrofon, vertraust darauf, dass irgendwie die Technik funktioniert. Meistens klappt es ja auch.
Ja.
Aber es war ja nicht immer so.
Das war nicht immer so. Nee, das stimmt. Ist hier mal ein Instrument auf der Bühne kaputt gegangen?
Ja, also sogar mal ein Klavier in Istanbul, aber nicht mit der Band. Aber und auch mal in Dresden ein Klavier, so ein Pedal durchgetreten mit Stimming. Ist auch schon passiert. Ich denke auch immer, schuld bin ich, ist der Veranstalter. Was stellt der mir da für ein Schrottklavier hin?
Wie, und dann ist das Pedal durchgebrochen oder was?
Genau, und dann konnte ich die Hallfunktion, das Haltepedal, konnte ich nicht mehr benutzen. Aber es war zum Glück im letzten Stück, also im vorletzten. Und ich meinte dann einfach, komm, dann hören wir einfach früher auf. Ging dann, aber schon ärgerlich.
Ja, ich hatte das mal ich war ja früher Hotelpianist und ich kann mich an einen Nachmittag erinnern, wo irgendwie das E in der mittleren Lage nicht mehr funktionierte.
Ja.
Was wirklich beim Klavierspielen, gerade wenn man so eher, sag ich mal, so einen jazzigeren, dudeligeren Stil bedient, ist ja wirklich jeder Ton in so einer mittleren Lage, der nicht funktioniert, absolut pain in the ass.
Kannst du einfach mal weiter elaborieren? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Naja, die Seite funktionierte nicht. Also, spielt eine Chromatik.
Ah.
Und dann spiel mal. Da habe ich wirklich geschwitzt.
Und das auf dem Bass passiert?
Nein, auf dem Klavier.
Auf dem Klavier, ah, okay.
Als ich im Hotelpianist war, im Steigenberger, da klemmte das E.
Ach, das ist ärgerlich. Ja, ja. Ja, genau, sowieso scheiß Instrumente auf der Bühne. Wir hatten auf dem Technical Rider mit meiner damaligen Band immer stehen, entweder ein Klavier oder ein Rhodes, da waren wir sogar flexibel.
Ja.
Manchmal, oft hatten wir das Rhodes auch selber mit dabei, aber irgendwann haben wir mal in Spanien getourt, da ging das halt nicht. Da hatten wir das dann halt so als Auflage mit drauf. Und was da wirklich öfter vorgekommen ist, dass die halt, also so irgendwelche Dinger dahingestellt hatten, zum Beispiel so ein Yamaha-Keyboard, so wo ein Aufkleber drauf stand, wo Rhodes drauf stand. Und ich dann halt auch so meinte zum Veranstalter, also es ist aber kein Fender Rhodes hier. Und dann meinte, aber it says Rhodes.
Das ist kein Jim Beam.
Ja. So, ja, und dann muss man irgendwie damit zurechtkommen. Irgendwie auch immer ganz lustig so. Das ist ja auch dann immer eine Herausforderung. Guckst du halt, was du da rausbekommst. Aber ja, hängt so ein bisschen von dem Anspruch ab, den man an so ein Konzert hat. So irgendwie in einer größeren Band, so mit mehreren Leuten, die auch irgendwie mal Action machen. Also das ist ja schon in Ordnung, wenn du dann mal da Abstriche machen musst. Aber ja, irgendwie so ein Klavier ist ja meistens schon irgendwie relativ zentral in so einer jazzigen Bandfunktion, oder? Ist irgendwie ärgerlich, wenn das dann nicht funktioniert.
Wie, und das funktionierte gar nicht?
Also das Keyboard?
Ja.
Also das musst du dir halt vorstellen wie so ein Casio-Keyboard.
Ja, ja. Also, ja, ja, sowas habe ich auch mal erlebt.
Ja, 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 ja.
Sowas habe ich auch mal erlebt. Das ist wirklich viele, viele Jahre her. Da war ich auch mit so einem Jazz-Trio, sollten wir ein Konzert spielen. Ich glaube, in so einem Theater und hatten ein Piano oder E-Piano geordert und sagte ganz stolz irgendwie da die Durchführerin oder Veranstalterin, ich weiß es nicht. Ah, und hier ist euer Keyboard. Und dann war da euer E-Piano und dann war es auch so ein Casio-Keyboard, so 4 Oktaven Casio-Keyboard. Zum Glück fanden wir dann irgendwie ein paar Ecken weiter einen Upright-Piano. Aber das ist ja natürlich auch wirklich der Horror des Pianisten, ne?
Ja, es ist wirklich einfach Horror. Also vor allem, dass die Leute dich ja auch buchen und dann wirklich denken, ach, die können dich mit so einem Casio-Keyboard abspeisen. Das wird schon irgendwie gehen. Hauptsache, die kommen an. Stellt man so ein bisschen das Kulturverständnis dieser Leute in Frage. So, warum wollen sie denn, dass wir überhaupt hier ankommen? Naja. Gut, trotzdem immer dann irgendwie doch eine gute Zeit gehabt. Das war irgendwie eine geile Band, muss ich schon sagen. Das war irgendwie eine punkige Atmosphäre. Und selbst wenn irgendwie lief die ganze Zeit irgendwas schief. Geil, war auch irgendwie in Horns Erben haben wir gespielt, in Leipzig. Guter Laden. Habe ich immer gern gespielt. Ich hoffe, den gibt's noch. Ich weiß es gar nicht. Ich
weiß es auch nicht.
Und dann sind der Bassist und ich sind schlafen gegangen. Irgendwann und der Schlagzeuger und der Saxophonist, haben wir noch Party gemacht und haben noch angebändelt mit Leuten, die sie gut fanden und so. Und wollten dann irgendwann aber auch schlafen gehen. Und ja, und der Bassist und ich sind dann gar nicht so richtig schlafen gegangen, sondern haben einen sehr lauten Nirvana in unserer Unterkunft gehört. Und deswegen haben wir nicht gehört, wie die geklingelt haben. Also mussten die irgendwie vor der Tür pennen. Also haben sich da auch hingelegt. Bis dann eine Dame, die irgendwie Mitleid hatte, ich glaube, weil sie eine der beiden auch geknutscht hatte irgendwie im Verlaufe des Abends, meinte, ach, ihr könnt mit zu mir kommen. Und die so, ach, das klingt doch nett. So. Und dann hat sie aber nicht mit zu sich genommen, sondern sie so auf dem Flur, dem Hausflur halt.
Ach, guck mal.
Schlafen lassen. Meinte so, hier könnt ihr doch bleiben. So. Hier ist es doch wenigstens wärmer als draußen. Es war Ostern. Also es war echt noch ein bisschen kalt so. Und dann durften sie bei der im Hausflur irgendwie pennen. Naja.
Ja, auch ist ja auch durchaus gang und gäbe, so in bestimmten Tourkontexten, dass da für die Unterbringung nicht so richtig gesorgt ist.
Ja, vollkommen Standard, dass gesagt wird, ihr könnt gerne spielen, bringt euch einen Schlafsack mit oder so. Ne? Ja. Gerne auch hier Subway to Peter. Kennst du das in
Chemnitz?
Chemnitz, genau. Die haben einfach nur so eine Autogarage. Also wirklich, das ist wirklich eine Autogarage. Du gehst da an so Autos lang und dann ist da so eine riesengroße, vollgewichste Matratze. Da kannst du dich mit einem eigenen Schlafsack hinhauen. Aber du atmest halt die ganze Zeit diese Abgase von den Autos. Da wird halt wirklich tagsüber, glaube ich, gefriemelt an irgendwelchen Maschinen und so. Und du kannst direkt daneben irgendwie pennen. Super eklig. Aber für die ganz normal. Und wir sind da mal irgendwie, wir dachten, wir sind Stars mit der Indie-Band zu der Zeit. Wir dachten, das kann doch nicht sein. Wir hatten natürlich keinen Schlafsack dabei und mussten dann da unterkommen. Super ekelhaft, ey. Und also, der war halt, als wir das meinten, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch irgendwie hier irgendwie uns anständig unterbringen oder so. Es muss doch irgendwie da eine Möglichkeit geben. Er meinte, das läuft hier immer so. Ja, das ist Punk.
Ja, klar.
Punkladen.
So. Ja, das.
In dem Fall wahrscheinlich nicht der Veranstalter der Schuld ist, sondern natürlich das Booking. Liebe Grüße an Basti Tim an dieser Stelle.
So. Ich bin bei Basti immer fürstlich untergebracht.
Ja, der hat sich gemacht, habe ich gehört.
Ja, also bei Basti, da gibt es immer Top-Unterkunft. Ja. EZ. Da kann ich wirklich nicht klagen.
Ich hatte auch mit der Band meinen ersten und einzigen Gig vor null Leuten in der spanischen Stadt Sitges.
Ja.
Da musstest du heißt es Serpentin, ne? Wenn so kurvige Bergstraßen lang fahren, um dorthin zu kommen von Barcelona aus. Und uns war total schlecht, als wir ankamen. So, und dachten, na gut, wenigstens jetzt einen geilen Gig spielen. Dann kam man, war einfach wirklich niemand da, außer ein Typ, der uns supporten sollte.
Ja.
Das war eine Supportband gebucht. Und das war dann auch das Publikum, also er und ein Herr an der Bar. Die meinten, ach komm, dann ziehen wir halt einfach durch, spielen wir halt einfach trotzdem. Und dann hat er erst sein Set gespielt und dann wir für ihn. Und er hat uns dann noch mit uns eine CD getauscht.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch seine CD, die wirklich nicht besonders gut war, auf dem Weg zurück. Und uns wurde wieder total schlecht in diesen Serpentinstraßen, haben wir uns die noch reingezogen. Ja, es waren, weißt du, es sind ja immer so Stories, die man irgendwie gerne erzählt und irgendwie in dem Moment auch irgendwie ganz lustig sind.
Ja.
Und man hat ja auch viele tolle Erfahrungen gehabt. Also wir hatten auch den geilsten Gig ever, auch in Spanien, auf der gleichen Tour in Vic hieß das. Da war so ein richtiges Festivalkonzert so und richtig voll und die Leute sind komplett durchgedreht und ich erinnere das als eine der schönsten Konzerte, die ich je gespielt habe. Und danach meinte die Veranstalterin, wir wären Better Than Atomic. Die waren nämlich letztes Jahr da. Atomic war dann zu der Zeit so eine hippe norwegische Jazzband und wir haben das dann immer auf unsere Werbung quasi geschrieben, auf unsere Plakate, The Little Better Than Atomic. Ja, deswegen, man hat so auch so ganz tolle Erfahrungen gemacht, so, aber natürlich, ich bin da ganz oft aufgewacht und dachte so, was zum Teufel tue ich hier und wo bin ich hier eigentlich und was ist das für ein Bett und was ist das für eine Unterkunft und so, das kann man so mit Mitte 20 irgendwie so ganz gut machen, aber irgendwann setzt da schon dann auch die Depression ein, also auch auf dieser Tour, das erinnere ich als den absoluten Härtetest, so, weil man halt irgendwie zum einen so einen mega geilen Gig hatten, dann hatten wir so eine Unterkunft, auch so eine Art Villa, wo wir untergebracht waren, für 4 Tage, weil wir hatten einfach natürlich 4 Off-Days.
Ja.
So. Wo wir uns irgendwie aufhalten sollten. In der Nähe war nichts. Du konntest nicht mal einkaufen, aber es gab einen Tennisplatz und einen Pool.
Ja.
Aber wir hatten auch kein Auto und wir konnten halt nirgendwo hin. So einen gefüllten Kühlschrank und einen Tennisplatz und einen Pool. Aber es war halt auch viel zu heiß, so dass man tagsüber nicht raus konnte. Und so, und da waren halt eingesperrt, so über 4 Tage und mussten halt auf den nächsten Gig warten. Und ich weiß noch, wie die Stimmung sich halt von Tag zu Tag irgendwie verschlechterte und wir halt immer depressiver wurden, so, weil halt irgendwie, obwohl wir den geilsten Gig ever gespielt hatten, das natürlich das Endorphin-Level natürlich komplett nach unten gesenkt hat, so von Tag zu Tag mehr. Und so, und solche Sachen, ja, da wünscht man sich dann irgendwann doch so ein professionelles Musikerleben daher. Und ich bin auch irgendwie froh, dass es vorbei ist. Aber ja, ich schwelge dann doch immer wieder in Erinnerung an diese ganz schönen Zeiten, wie man an der Grenze zu Polen festgehalten wurde, weil wir einen Kolumbianer mit dabei hatten und diese ganzen Nazis, die man da im Osten kennengelernt hat. Herrlich, herrlich, herrlich.
Ja, guck mal, also das ist ja wirklich immer erstaunlich. Du bist ja wirklich der Chronist. Ich habe viele dieser Sachen verdrängt. Ja? Ich denke die ganze Zeit fieberhaft nach, was mir da noch so einfällt. Aber ich muss sagen, mein Hirn hat so wie meine Festplatte, so eine Löschfunktion. Und diese Erinnerungen, die sind sehr blass.
Ja, ja, vielleicht auch gut so, aber genau, ich habe einfach ein gutes Gedächtnis.
Ja, du bist der Chronist.
Manchmal sagt man ja auch, es wären Fotos, die einen quasi die Erinnerungen irgendwie aufleben lassen, aber wir haben gar keine Fotos aus der Zeit. Also es sitzt wirklich einfach in meinem Kopf.
Ja.
Aber wahrscheinlich gerade wegen diesem Auf und Ab, dieser Berg- und Talfahrt der Emotionen. Also es ist halt wirklich die schlimmste Situation auf die schönste Situation folgte und so. Und das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich einfach dann gut im Gedächtnis bleibt. So einfach ein emotionaler Berg- und Talfahrt gewesen ist. So. Und das ist natürlich irgendwie leichter zu erinnern wahrscheinlich, als wenn Dinge immer gleich sind. Also das ist ja auch, das kennt man ja auch, wenn man irgendwie unterwegs ist und jeden Abend hast du eigentlich einen Club, der im Grunde gleich aussieht und irgendwie schwarz ausgehangen ist und irgendwie... Das gibt's ja dann auch, ne, wenn du ein bisschen professioneller unterwegs bist, in so einem Indie- oder Rock- und Pop-Kontext, hast du eigentlich das Gefühl, die Läden sehen immer alle gleich aus.
Sehen alle gleich aus und auch tatsächlich, es ändert sich ja nochmal einiges, wenn man mit einem Nightliner fährt, also mit so einem Schlafbus. Weil das heißt immer, du schlägst vormittags auf, an so einem Club, wachst auf, rollst dich aus deiner Koje, baust auf, baust ab und nach dem Gig geht's wieder in Nightliner und weiter geht's. Das heißt, du siehst auch nichts von der Stadt.
Ja.
Dieses ganze Rein- und Rausgefahre aus der Stadt ist ja, und was weiß ich, zum Hotel gehen, nach dem Gig noch irgendwo einkehren. Das sind ja alles so Erinnerungen, die einen so Orte speichern lassen.
Ja.
Und das, muss ich sagen, das ändert sich bei einer Nightliner-Tour extrem.
Ja, ja, da wachst du ja tatsächlich auch wirklich immer in der gleichen Koje auf.
Ja, genau.
Und das setzt ja sofort ein, dieses Gefühl von, hey, welche Stadt ist das jetzt hier eigentlich?
Ja, Madrid oder Mailand. Das ist
Italien, ja.
Ja, das ist ganz interessant, was das mit dem Gehirn macht. Weil ich dadurch an manche Touren auch wirklich nur so blasse Erinnerungen habe, weil alles gleich aussah.
Mhm.
Deswegen eigentlich am schönsten finde ich nach wie vor, da widersprechen mir viele Leute, ich mag ja eigentlich auch lieber als die Clubtour die gute Festivalsaison.
Ja.
Weil Festival heißt ja immer, du spielst irgendwo und je nachdem, wann dein Slot ist, hast du auch noch eine Menge Zeit, andere Bands zu sehen oder im Backstage mit den Kollegen rumzuhängen.
Ja.
Am schönsten ist eigentlich Sprintertour, also nicht mit dem Nightliner, sondern so mit dem Bus in der Festivalsaison und dann einen möglichst frühen Slot. Abends so ein Hotel. Das heißt, du schlägst auf, spielst um 15 Uhr und hast dann noch den ganzen Tag da rumzuhängen oder kannst, was weiß ich, wenn du keinen Bock hast, gehst halt ins Hotel. Aber theoretisch.
Naja. Ich finde ja sowieso, dass eigentlich es auch drin sein müsste, wenn man irgendwie will, dass Leute wie wir nachhaltig touren, also auch im hohen Alter noch, dann muss man eigentlich als Veranstalter sagen, ja, da kriegen auch einen extra Tag und noch einen extra Tag im Hotel auch. Also eigentlich sollte das drin sein, weil das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn du sozusagen am Tag vorher ankommst so und dann erst am nächsten Abend spielst und so noch ein Gefühl dafür bekommst, wo du eigentlich hier bist. Und also es ist deutlich entspannter so als dieses in den Bus und an jeden Abend irgendwo spielen. Das ist halt unglaublich gesundheitsschädigend in vielfacher Hinsicht. Also machst keinen Sport, isst immer scheiße und hast auch natürlich immer Zugang zu Alkohol und so. Und das würde sich schon, glaube ich, bessern, wenn die einfach mal ein bisschen mehr Kohle locker machen und einfach dir eine extra Nacht im Hotel geben würden.
Ja.
Plädiere ich eigentlich schon dafür. Also vor allem für so jetzt so, ne, mit den jungen Leuten kann man es ja gerne machen, aber wir sind ja jetzt ein bisschen älter.
Wie verbringst du denn so einen Off-Day?
Genau, Teil der letzten Folge war auch mein Reisebericht nach Schloss Elmau.
Ja, ach stimmt, ganz vergessen.
Ganz vergessen. Da habe ich 3 Tage lang einfach im Pool und in der Sauna verbracht. Das war herrlich.
Mhm.
Ja. Also nach Möglichkeit so. Also wenn es möglich ist, wird auch immer ausgecheckt auf Tour bei uns. Was gibt der Sparbereich eines Hotels eigentlich her, wenn es einen gibt? Also gibt es einen? Und wenn ja, sollte man das Frühstück nicht tauschen gegen einen ausgiebigen Besuch im Sparbereich? Ein bisschen Sport machen.
Ja.
Vorher und so, ja. Mhm. Weil das Frühstück ist eigentlich immer gleich. Also es ist nicht, dass du beim, wenn du das Frühstück skippst, dass du irgendwas verpassen würdest in Hotels, oder? Die wenigsten Hotels haben geile Frühstücke.
Ja, es ist natürlich auch immer die Frage Frühstück und Abfahrt.
Ja.
Wenn man sagt, wir fahren erst um 12 los, das Frühstück geht aber nur bis 10, dann ist es manchmal sinnvoll, das Frühstück zu skippen und vielleicht lieber länger zu schlafen, weil man ja auch spät im Bett war.
Ja.
Ich glaube, die normalen Arbeitnehmenden, die raufen sich natürlich die Haare, wenn sie das hören. Wie? Die wollen bis 11 schlafen?
Ja,
ja, wir waren ja aber auch erst spät im Bett.
Ja, keine Ahnung. Ich finde natürlich auf Tour dann so ein Off-Day, der dann auf einmal so reinhaut, ist oft auch ja nicht richtig entspannt. Also in den seltensten Fällen hat man das Gefühl, dass das etwas ist, was die Leute auch richtig runterbringt. So, weil dann halt sozusagen, weil das ja auch nicht in der Routine drin ist.
Nee.
Also diesen Tag so zu nutzen, wie es sich eigentlich gehört, so, sondern es ist dann der eine Tag. Vielleicht hast du mal auf einer zweiwöchigen Tour zwei Tage so. Aber eigentlich bräuchtest du es ja jeden zweiten Tag. Eigentlich schon.
Also das heißt, du möchtest alle zwei Tage nur 2 Stunden arbeiten?
Na, damit du auch damit geübt bist da drin. Du arbeitest ja nicht nur 2 Stunden. Du hast ja Soundcheck, du musst anreisen.
Ja.
Dann muss ja eigentlich irgendwer auch für dieses Aufkommen, also finanzielle Aufkommen für den emotionalen Schaden, den du da nimmst,
ja,
die ganze Endorphine, die da freigesetzt werden am Abend, das ist ja schön für den Moment, aber es gibt ja immer einen Backlash.
Ja.
So. Und das ist ja auch ein Haushalt, im Endorphin-Haushalt ein Auf und Ab die ganze Zeit. Und das muss eigentlich auch kompensiert werden finanziell.
Ja. So,
also wir bezahlen ja mit unserer Psyche quasi.
Ich habe das Gefühl, ich werde eigentlich fürs Warten bezahlt.
Genau, dafür muss auch jemand bezahlen. Genau.
Ja.
Und wenn man sowieso schon fürs Warten zahlt, dann kann man auch einen extra Tag.
Ja.
Kann extra noch länger zahlen warten. Fürs Warten, genau.
Ja.
Ja. Ja, ja. So geil, als wir nach Polen getourt sind mit der Band, da hat der Grenzbeamte, der sich darüber mokiert hat, dass wir mit einem Kolumbianer nach Polen reisen, uns die Frage gestellt, warum spielt ihr denn als Deutsche mit Ausländern in Polen?
Okay.
Ja. Normale Frage an der Grenze zu Polen. So ein kurzrasierter junger Herr, der den Grenzschutz auf jeden Fall sehr ernst genommen hat. Ja, genau. Ich glaube, auch der Bassist, der hatte nicht gleich sein Visum vorgezeigt, sondern erstmal nur seinen Reisepass oder so.
Ja.
Und das hat ihm alles überhaupt nicht gefallen. Und dann spielt er mit Ausländern in Polen als Deutsche. Ja, das ist der Grenzübergang nach in Görlitz, also wirklich, wenn man mal ein paar Stunden verbringen will dort, habt ihr große Chancen. Ne? Also nehmt euch einfach ein verlumptes Auto und ein paar verlumpte Jazzmusiker, dann könnt ihr da auf jeden Fall viel Zeit verbringen. Die lassen euch erstmal nicht durch, weder nach Polen rein noch nach Polen raus. Also auch nach Deutschland hatten wir auch wieder noch so 3-4 Stunden, wenn wir uns da festgehalten haben und dann mussten wir alle verhört werden.
Wirklich? Ich dachte ehrlich gesagt, die Grenze ist offen.
Ja, das dachte ich damals auch. Aber warte mal, das war Schengen schon und was war das? Wann waren wir da? 2008? Galten da noch andere Regeln? Nö, ne? 2007? 2008?
Schengen-Raum, 1. Mai 1999, lese ich
hier. Ja, ja, genau. Also keine Ahnung, aber es gab dort Grenzbeamte, die uns nicht haben durchfahren lassen. Aber die hatten natürlich allen Grund wegen dem kolumbianischen Bassisten.
Ja.
Also für uns waren wir waren 2 Germans da zu der Zeit in der Band. Für uns waren vielleicht die Grenzen offen, aber nicht für den Saxophonisten und den Bassisten.
Über Polen finde ich hier auch nichts, ehrlich gesagt. Doch, ach doch, da. 21. Dezember 2007.
Was war da?
Da sind Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn in den Schengen-Raum eingetreten.
Aha. Und weißt du was, vielleicht waren wir im Mai 2007 da.
Ja. Du hast auf jeden Fall noch studiert in Holland.
Ja, ich glaube, wir haben noch studiert, genau.
Ja. Ah ja, okay. Das erklärt einiges.
Mhm.
Mittlerweile geht das ja irgendwie einfacher. Wobei ja teilweise auch so, kennst du das, wenn man in die Schweiz einreist, dass man da immer irgendwelche Equipmentlisten machen muss?
Ja, ja,
oder
ja.
Man lässt es?
Ja, man lässt es lieber nicht.
Hattest du da schon mal Ärger?
Naja, dass die einen durchsuchen und dann halt checken, ob du Merch mit eingeführt hast und es bei der Einfuhr nicht angegeben hast. Ja, das checken die schon mal, ja.
Ja.
Und da gibt es unterschiedliche Grenzübergänge. Bei manchen wird mehr gecheckt. Also bei Basel wird wahnsinnig viel gecheckt.
Ja.
Aber es gibt auch so absurde Regelungen, dass wir hatten zum Beispiel mal die Situation, dass wir aus Frankreich in die Schweiz reinfuhren und wir hatten natürlich Merch aus Deutschland dabei und dann haben die wirklich gesagt, nee, das geht dann hier nicht. Dann müsst ihr halt erst nach Basel und das da anmelden, weil das ja deutscher Merch ist. Ihr seid ja deutsche Staatsbürger, ihr könnt jetzt nicht über Frankreich hier mit eurem Merch rein.
Ja,
das ist doch absurd.
Ja,
und
ja.
Jedes Mal, wenn du da halt dann in dieses Häuschen gehst, tun die Schweizer halt so, als wäre das das Absurdeste von der Welt, dass du mit Merch hier ankommst und warum das so aufgeschrieben ist und nicht anders. Dabei ist es, ne, eigentlich klar, es gibt keine einheitliche Regel, aber es gibt Regeln, die man irgendwie einsehen kann und man würde ja denken, das muss da doch alle naselang passieren. Aber die geben dir halt immer wieder das Gefühl, als wäre das das Absurdeste. Was willst du denn jetzt hier eigentlich und so? Und dann dauert das bis dann irgendwie, da musst du immer irgendwie noch zu einem Vorgesetzten und bis da der Stempel drauf ist, da vergehen auch einfach echt Stunden. Da fragt mich auch, was ist eigentlich in der Schweiz los? Mhm. So, die wirken doch immer so gut organisiert und die sollten doch irgendwie irgendwann mal mitbekommen haben, wenn die schon irgendwie keinen Bock auf die EU haben, dass da Leute halt irgendwie mal Sachen, Waren über die Grenze bringen und das auch irgendwie deklarieren wollen. So. Das ist auch irgendwie absurd.
Ja, ich kann mich auch erinnern an Touren, wo wir irgendwie unseren Merch irgendwo am Bodensee deponiert haben, um ihn dann auf der Rückfahrt wieder abzuholen.
In Lindau habt ihr es wahrscheinlich gemacht.
Ja, Lindau, irgendwie sowas. Ja. Genau.
Ja, genau.
Oder Konstanz.
Ja, das werde ich auch mal überlegen. Also wenn, aber dafür muss das Routing natürlich stimmen. Also wenn du einfach rein und an der gleichen Stelle wieder raus, so, dann würde es schon Sinn machen, in Freiburg oder genau in Lindau oder so irgendwie was stehen zu lassen. Weil es halt wirklich einfach, es ist die Hölle.
Ja, ja.
Es nervt.
Es gibt auch so wohl so bestimmte, ich kann mich auch erinnern, dass irgendwie mal bestimmte Grenzübergänge gewählt wurden von der Tourleitung über Liechtenstein oder sowas, weil man da am unwahrscheinlichsten kontrolliert wird.
An Lustenau, das ist der Übergang Lustenau nach Österreich hin.
Ja.
Genau, und ich glaube auch, der ist relativ safe.
Naja, ja. Aber interessant, dass man da so ein Katz-und-Maus-Spiel spielt dann, ne?
Ja, trotzdem, wenn du erwischt wirst, hast du halt Ärger am Hals. So. Also deswegen kannst du halt keinem zu empfehlen. Also vor allem bei der Einreise sollte man schon einmal in dieses Häuschen gehen so, und dann sich ein bisschen Geld abnehmen lassen, weil du bist nicht sicher, wenn du eingereist bist. Du bist erst sicher, wenn du wieder ausgereist bist.
Ja.
Und du hast halt zweimal den Nervenkitzel sonst.
Also,
das kann man niemandem empfehlen.
Das stimmt. Oder man muss irgendwie bestimmte CDs oder sowas, die man mitnimmt, als Promo deklarieren oder sowas und sagt dann, man verschenkt die, oder? Gibt es da nicht auch irgendwie so einen Trick?
Behalte die Schweizer für so dumm. Ach so, sie haben hier 60 CDs als Promo.
Zu verschenken.
Ah, ja, das ist doch, das ist ja nett. Und das alles an die Schweizer für umsonst.
Ja. Wobei man natürlich in der Schweiz richtig abcashen kann am Merchandise, ne? Wegen der Kaufkraft, der Schweizer
Kaufkraft. Wegen der Kaufkraft, ja. Da muss man natürlich dann auch das alles noch drauf berechnen. Aber die Schweizer, die haben wirklich einiges in der Tasche, muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber der Döner kostet ja auch 15 Franken.
15 Franken?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, es gibt in Berlin jetzt eine Aktion von der SPD, dass der Döner nur 3 Euro kosten soll. Dönerpreisbremse.
Die Dönerpreisbremse, ich glaube, das ist nicht von der SPD, sondern von der Partei, die Partei.
Ach so, okay.
Ja.
Ich komme noch nicht mehr hinterher.
Ja.
Ich weiß aber natürlich, welcher Politiker welche Musik hört.
Naja, aber das können wir jetzt nicht wieder aufdröseln hier. Wir sind nur überrascht, wie stilsicher Christian Lindner unterwegs ist.
Ja, wirklich. Also da recherchiert das mal.
Ja. Ich erinnere mich aber noch an einen Konzert, ich glaube, es hieß das Goldies in Stuttgart, wo der Haustechniker unserem Mischer einfach ins Pult eine Dose Cola gegossen hat. Also so aus Versehen. Und es war so ein digitales Mischpult, das heißt, es war dann natürlich, Einstellungen waren passé und das Mischpult war auch passé.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was dann passiert ist. Also daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Ich weiß, dass das Konzert stattgefunden hat, aber es muss ja dieses Mischpult eigentlich ausgetauscht worden sein. Man kann ja nicht sagen, ich schalte mal kurz auf irgendwas anderes, auf analog oder so.
Nee. Unwahrscheinlich.
Das ist unwahrscheinlich.
Vielleicht haben sie ja noch so einen alten Behringer Powermischer aus dem Keller geholt.
Ja, vielleicht sowas wird es gewesen sein. Und dass halt irgendwelche Boxen oder Hochtöne ausgefallen sind bei so, weißt du, ich habe ja oft auf so improvisierten Bühnen gespielt. Auch gerne mal in Köln oder so, bei irgendwelchen komischen Festivals, wo dann halt einfach, ne, ein Hochtöner und wie heißt das tiefe Ding?
Subwoofer
da irgendwie hingestellt werden und dann soll man da ein Konzert spielen und irgendwas fällt aus und so und dann irgendwie klappt es halt immer. Irgendjemand bringt dann doch noch so ein Ding an. So. Also es ist, irgendwie hat man das Gefühl, so ein Equipment ist leichter zu organisieren, als mal ein Klavier, was ausfällt. Da ist irgendwie dann wirklich Land unter.
Ja, auf jeden Fall. ich hatte mal einen Kollegen, der hat irgendwie Sachen nicht zerdeppert, ein Schlagzeuger, ich sag mal nicht, wer es war, der hatte die Angewohnheit, immer Teile seines Schlagzeugs irgendwo liegen zu lassen. So dass er einmal zum Beispiel in der wirklich in der Nachbarstadt, von der wir irgendwie zu dem Konzert fuhren, dieses kleine Drehding oben an der Hyatt liegen las.
Das heißt, glaube ich, Klatsch. Oder
so. Die Klatsch, genau. Ja. Und dann stand man da rum und alles war da, nur die Klatsch nicht. Und einmal hat derselbe Schlagzeuger, ich sag nicht wer, seine Beckentasche im Hausflur stehen lassen.
Oh no.
Da fuhr man los, aber die Becken fehlten. Ah. Ist dir das schon mal passiert? Was vergessen?
Ja, ja. Ja, doch, in Frankreich hatte ich einen Gig und da habe ich wirklich mein gesamtes Equipment, was ich tatsächlich ja brauchte, also erstmal ich habe ja so Krams dabei, um den Flügel zu verstärken, aber auch meine Aufmachung, Maske und so alles, habe alles im Zug liegen lassen, weil ich war so erleichtert, dass ich diesen langen und beschwerlichen Weg geschafft hatte. So, ich musste erst fliegen nach Paris und dann irgendwie noch 4-5 Stunden Bahn fahren in einen wunderschönen Ort namens, wie hieß denn der? Also der war irgendwo bei La Rochelle auf jeden Fall in der Nähe und süßes Festival dort gespielt und so und genau, als ich ankam, war ich so erleichtert, dass ich den Weg geschafft hatte, dass ich irgendwie nur meine Computertasche irgendwie mitgenommen hatte und die Bahn fuhr dann weiter mit dem Rest des Gepäcks, gesamten Merch halt, ne, meinem Outfit und der Technik und so und ich wurde abgeholt, ich wurde geschuttelt und das fiel mir aber dann irgendwie kurz bevor ich ins Auto stieg irgendwie ein und der Typ, der war halt bestens organisiert. Der meinte so, okay, mit welchem Zug bist du gekommen? Und hab ich mir das irgendwie gesagt und meinte, okay, ich glaube, der steht da vorne auf dem Abstellgleis. Das war nämlich die Endstation.
Ah.
So, ja, das wusste er. So, und dann hat er irgendwie 2-3 Telefonate, offensichtlich kennt sich in dieser Stadt jeder. Mhm. Wie heißt denn diese Stadt?
Ich glaube, ich habe
ein Lied nach ihr benannt. Ich habe mal ich habe nur gerade vergessen, wie es heißt. Nantes? Nee, Nantes ist eine andere Stadt. Egal. Und der musste nur 2-3 Telefonate führen und hatte dann irgendjemand an der Strippe, der meinte, ach so, die steht hier auf dem Abstellgleis. Wir können nochmal zurückfahren. Und dann ist dieser Regionalzug nochmal kurz zurückgefahren. Für mein Gepäck.
Gut.
In den Bahnhof rein. Ja. Genial. Mhm. Und dann kam da eine nette Beamtin raus und hatte mein Gepäck in der Hand. Strahlend. Das ist Service. Da kann man in Deutschland natürlich nur von träumen, von so einem Bahnservice. Aber in Frankreich, da wird Service noch groß geschrieben in der Bahn, muss man wirklich sagen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Sachen verlieren ist, überlege ich gerade. Also ich meine, das passiert ja doch recht oft, dass man auf Tour ist und irgendjemand lässt irgendwas liegen, das wird dann nachgeschickt.
Ja.
Ja. Und dann hat man wieder irgendein USB-Kabel 2 Tage nicht.
Ja, und nöcher irgendwelche Einbrüche natürlich in Bandbussen. Also das ist natürlich schon öfter passiert.
Wirklich?
So. Ja, ja. Also auch mit der besagten Band, von der ich vorhin die ganze Zeit berichtet habe. Vor allem in Holland, da kannst du echt nicht parken. Also Amsterdam und so, das weiß jeder. Bandbusse sind da in danger. So, vor allem in der Stadt und so, die werden gezielt gespottet von Banden, kriminellen Banden, die sich darauf spezialisiert haben, Musikinstrumente, Hehlerware zu verticken und auch zu organisieren. Und deswegen, jeder, der mal in Amsterdam oder auch Rotterdam spielt, sollte wirklich nicht parken in der Innenstadt. Es ist ratzfatz, sind da die Instrumente weg. Gibt es viele Berichte von Bands, wo ich war auch mal, genau, mit der Band ist es uns auch damals passiert. Ich glaube, genau, dem Schlagzeuger ist es x-mal passiert, dass der irgendwie, dass ihm Sachen aus, also es kann nur eine Hardware-Tasche gewesen sein, wo man denken würde, ja, es sieht jetzt wirklich nicht besonders attraktiv aus, wenn das da hinten rumliegt, die auch einfach rausgeklaut wird. So, also Holland, Hauptstadt des Verbrechens.
Ach, ja, ist interessant. Mir ist einmal ein Bass geklaut worden beim Einladen. Ich glaube, das war Ampere in München.
In München, ja.
Weiß ich auch noch genau. Ein Fender Jaguar Bass in Fiesta Red mit Matching Headstock. Also das heißt, die Kopfplatte hat dieselbe Farbe wie der Bass. Den finde ich ganz toll, diesen Bass. Ich habe mir da einen in Candy Apple Red gekauft, den ich auch bis heute manchmal ganz gerne spiele. Aber ich habe immer noch eine gewisse Trauer um den Verlust dieses schönen Basses. Vielleicht werde ich mir den eines Tages nochmal irgendwo neu kaufen, falls ich den irgendwo auftreibe.
Ja.
Oder falls ihr einen überhabt.
Ja, meldet euch, ne? Genau wie mit dem Vibraphon.
Ja.
Das brauchst du ja auch noch.
Und mir ist mal so ein Yamaha Fretless Bass aus dem Bunker in Hamburg geklaut worden.
Aber den vermissen wir alle nicht besonders.
Ja.
Es war eigentlich eine schöne Zeit, als dieser Fretless Bass endlich weg war.
Ja,
aus deinen Händen.
Vielleicht war es besser so.
Das war wirklich irgendwie besser so, als der auf einmal nicht mehr auftauchte.
Ich glaube aber, Fretless Bass ist wieder im Kommen. Ich glaube, da geht wieder was.
Ja.
Diese Fender Jaguar-Bässe, die haben allerdings so ein Problem, die haben so drei Schalter. Die haben kein nicht nur Rädchen, Pickup an, aus, sondern du kannst quasi einen Pickup durch so einen Schalter an- und ausschalten. Naja. Und das hatte ich schon mehrfach auf der Bühne mit diesem Bass oder mit dem anderen Jaguar-Bass, dass ich irgendwie beim Spielen an diese Schalter komme und da kommt nichts mehr raus. Und ich brauche erstmal wirklich einen Moment, um zu checken, woran liegt's jetzt. Ich habe die dann irgendwann festgeklebt. Also das ist auch nochmal so ein Bühnenfail. Also wo man denkt, wie blöd bin ich eigentlich? Und dann checkt man das Kabel, den Amp. Was ist da los? Nee. Man hat einfach nur den Schalter ausgestellt von seinem Bass. Furchtbar. Ja. Also, falls ihr diesen Bass irgendwo findet, ich nehme ihn gerne.
Ja, und ihr könnt uns natürlich auch eure größten Bühnenfails und Geschichten mit technischem Versagen gerne in die Diktierfunktion, wie heißt das, die Aufnahmefunktion der Direct Messages bei Instagram reinsabbeln. Sabbelt da doch gerne rein. Wir spielen das alles ab hier. Und wenn ihr was zu sagen habt, wir freuen uns immer. Und dann natürlich auch mal 5-Sterne-Bewertungen mal wieder, ne? Muss man auch mal wieder ansagen, glaube ich.
Wäre gut. Ja. Würde uns doch weiterhelfen. Hm. Ja. Ich meine, was am meisten Schrott geht, sind irgendwie Verstärker, oder? So ein Verstärker abrauscht, Röhre kaputt, das ist so gefühlt eingepreist.
Ja.
Im Live-Betrieb.
Schon, ja.
Ja.
Aber ich nehme deswegen ja nicht so oft einen Verstärker mit.
Ja, aber es ist, glaube ich, keine Tour ohne kaputten Verstärker.
Ja, oder analoge Synthes auch eigentlich nicht gut mitzunehmen.
Nee.
Also sollte man eigentlich auch nicht machen. Nervt. Irgendwie ist dann doch so die digitale Alternative auf jeden Fall stabiler so im Tourbetrieb. Also wenn du so ein, wir hatten auch öfter so ein SH-101 gerne mit, weil es natürlich geil klingt und geil aussieht. Mhm. Und das musste Luca irgendwie immer spielen. Und das ist auch irgendwie x-mal ausgefallen und so. Es nervt einfach so, ne, immer wieder in so einen Koffer reintun und irgendwie vertragen das diese Instrumente nicht. Sind dafür nicht gemacht.
Ja, aber das
ich weiß nicht, wie Herbie Hancock das gemacht hat, aber vielleicht hatte er den besseren Koffer.
Das Geniale ist aber, dass man dann jeden Abend denkt, ah ja, einmal geht's noch, das wird schon. Ja, das ist jetzt einmal passiert, morgen wird's schon klappen.
Ja, genau.
Und dann schleppt man so schrottige Knatterinstrumente so über Wochen durch den Tourbetrieb. Ja. Anstatt sich einfach mal einzugestehen, nee, das ist halt einfach leider Schrott.
Okay, Leute, das war die launige Folge zum Dienstag. Die quasi, ich würde sagen, 67. Folge, weil ich würde sagen, die eigentlich 67. Folge wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen, obwohl ich will die Hoffnung nicht ganz aufgeben und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr einfach Felix Part übernimmt. Also sagt uns gern Bescheid, wenn ihr diese Folge vervollständigen wollt. Es wäre möglich. Wir würden uns freuen auf jeden Fall.
Also wir sind jetzt hier in Folge 67.1.
Ja, genau. So ist es.
Ja.
Und genau, aber wenn es da Interesse gibt, meldet euch. Wir schicken euch das gerne rüber. Das ist alles schon in der Cloud, denn ich save sofort in die Cloud alles rein.
Ist ja. Man hört ja auch so ganz leise, weil du natürlich auch immer mit so einem, was sagen wir, mit einem Kopfhörer aufnimmst, der nicht so ganz geschlossen ist, hört man mich auch so ganz leise brabbeln im Hintergrund.
Ja, ich habe ja gehofft, dass das die AI eigentlich rausrechnen könnte.
Ja, gibt es sowas? Geht das?
Ja, das müsste doch eigentlich gehen, oder? Also hängt wahrscheinlich von der Lautstärke ab, aber hey, die machen doch krasse Sachen, also um so Wiederherstellung von so Audiomaterial, was ne, im vor Gericht zum Beispiel.
Ja.
Da werden doch krasse Sachen benutzt. Also wird dann doch irgendwie durchgejagt und da gibt es doch richtige Profis und so. Ist da nicht draußen jemand, der uns da helfen kann?
Hört uns jetzt jemand von dem so einen Gerichtsaudiotechniker, hört uns da jemand zu und kann uns helfen? Also ich bin da wirklich, ich habe jede Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, es ist, wie es ist. Ja. Niemals werdet ihr erfahren, wie es bei Brad Mehldau war.
Nee.
Außer aus der Fachpresse.
Aus der Fachpresse, genau. Aber wir werden da kein Wort drüber verlieren, denn das haben wir alles schon abgehandelt.
Ja.
Warum sollten wir uns jetzt da nochmal mit voll brabbeln? So, das war ja auch geil. Wir hatten uns ja extra ja aufgespart, weil du hattest es ja vor mir gesehen und dann hatten wir zwischendurch noch eine Folge aufgenommen und so. Und dann dachten wir, sollten wir schon drüber reden. Nein, wir machen es bei der nächsten Folge. Und genau, sie ist jetzt leider im Äther verschwunden. Pech für Brad Mehldau, aber der hat genug Promo. Der hat genug Promo, muss man auch sagen. Dem geht's gut.
Ist es so? Hast du das Gefühl, das läuft?
Ich glaube, das läuft. War es ein Epi ausverkauft eigentlich?
Ich glaube schon, ja.
Ja, genau. Also Konzerthaus auch. Deswegen müssen wir uns um ihn keine Sorgen machen. Und er wurde auch viel zu oft hier schon erwähnt. Und das ist jetzt langsam mal Schluss mit.
Ja.
Das hat sich ausgemeldet irgendwie.
Ja, ist es jetzt vorbei. Ich habe übrigens was Schönes im Internet entdeckt bei den Brad Mehldau-Recherchen. Es gibt irgendwo ein Video, wo er im holländischen Fernsehen ist. Da sind so Zusammenschnitte, wie er holländisch redet. Klingt auch drollig.
Ja. Ich habe ihn ja oft in Holland live gesehen und er hat immer auch natürlich die obligatorische eine Ansage auf Holländisch gemacht. Danke wel voor jullie aandacht, hat er immer gesagt. Und dann hat er so 2-3 Sachen gesagt, wo die Holländer immer gesagt haben, was meint er damit? Aber ich glaube, ich habe ihn verstanden. Alles klar, dann liebe Grüße an Brad und an den Rest da draußen. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in etwas gehobener Laune nächste Woche
ja,
wieder.
Ja, ich denke auch.
Und
da musstet ihr jetzt einfach mal durch. Es kann nicht immer nur Sonnenschein sein.
Ja, es kann nicht immer Sonntag sein. Es ist wirklich so. Also ist hier auch kein Wünsch dir was.
Nee. Aber was unsere Laune natürlich extrem heben würde, wären 5-Sterne-Bewertung.
Ja. 5-Sterne-Bewertung. Ich weiß schon übrigens, dass wir auf Tour machen werden, wenn wir im November touren.
Ja.
Oh, darf ich noch gar nicht sagen, dass wir touren werden, aber werden wir. Dann machen wir immer ein kleines Segment Podcast-Werbung. Dann zwingen wir die Leute dazu, die vor Ort sind, alle ihre Handys rauszunehmen. Sagen wir, alle Handys raus! Und dann müssen sie dem Podcast folgen und 5-Sterne-Bewertungen abgeben. Sonst spielen wir nicht weiter.
Ja. Genial. Ja. Stimmt. Schlau.
Gut, ne?
Marketing ist dein Ding. Ja, wie läuft's denn eigentlich bei TikTok?
Ach ja, ich hab die App noch nicht wiedergefunden. Aber ich habe so viele Apps.
Die ist auch im Äther verschwunden.
Ich habe die immer noch nicht nach Farben sortiert. Das sollte man eigentlich machen. Dann habe ich, glaube ich, Chance. Aber ich habe es noch nicht wiedergefunden. Aber ich glaube, ich sehe da eine große Zukunft auf jeden Fall für Lambert bei TikTok. Auf jeden Fall.
Okay.
Wobei mir jetzt das noch nicht wieder nahegelegt wurde von meinem Indie-Label aus dem Vereinigten Königreich, die sich ja jetzt irgendwie vertragen haben mit TikTok. Die haben mich noch nicht wieder angeschrieben, dass ich mich doch mal bitte bei TikTok jetzt auch melden sollte und da wieder aktiv werden sollte. Die hätten das eigentlich sagen sollen. Ich glaube, die trauen dem Braten noch nicht so recht. Aber eigentlich sprechen wir gerade über solche Dinge, aus bestimmten Gründen. Ich möchte jetzt keine große Ankündigung machen, aber naja, gut.
Ich bin gespannt.
Ja, seid also gespannt.
Und, ich mache mich wieder weiter an die Datenrettung.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche vielleicht mit wieder aufgeräumten Daten.
Ja, alles klar. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao.
Tschüss.